Gut, ich habe gesehen und gehört, euch geht es gut und sind voll fit. Und wir haben auch wunderbare Anbetungslieder gesungen, die uns im Glauben gestärkt haben, die uns neu ausgerichtet haben. Aber es ist nicht immer so. Es kann passieren, dass wir ein bisschen Zunderopsi sind. Versteht man das da in dem Gebiet Zunderopsi? Das ist extra. es gibt Momente, wo man nicht bequem auf einem Stuhl sitzt, sondern einfach am Boden. Vielleicht sitzt man also so wie der Mann hier. Und wo man einfach in sich kehrt und sagt, wer weiß, was wird noch passieren. Ich weiß nicht, ob ich da noch einmal aufstehe oder nicht, oder ob ich mich da hinlege oder nicht. Ich weiß es nicht. Hat es für irgendjemand schon mal so eine Situation gegeben, wo du wirklich am Boden gesessen bist? Eins, zwei, drei. Gut. Also, ich rede jetzt zu euch, weil ihr versteht mich. Im Leben gibt es so Situationen, wo man effektiv nicht weiß, was noch dann noch passieren wird. Ob überhaupt noch irgendetwas passieren wird. Und so, ich dachte, eigentlich ist das die Situation gewesen, wo die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, sich drinnen befunden haben, wo sie Jesus gesehen haben, er ist gegangen, er hat etwas versprochen. Ich versuche es, ja. die Jünger haben Jesus gehen sehen, aber sie haben eine Verheißung, die ist noch nicht eingetroffen. Also, der Heilige Geist sollte kommen, ist aber noch nicht gekommen. Und was haben sie in der Zwischenzeit gemacht? Sie haben sich hingesetzt. Jesus hat gesagt, wartet, der Heilige Geist wird kommen. Und so war es. Die Situation ist die, sie sind in einer Kammer, in einem Raum und sind zusammen, unter sich. Sie haben keine Konfrontation mit niemandem, unter sich, geschützt, ein geschützter Raum. Und das braucht man manchmal. Jesus hat diesen Raum geschaffen, aber dann kommt der Heilige Geist. So sehen wir zum Beispiel, Pfingsten war schon ein Fest für Hebräer, für Juden war das ein Fest, um Danke zu sagen, für die Ernte zum Beispiel. Es war international. Die kamen gerne nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Jedes Jahr, immer wieder. Die Treue Gottes. Und so war es auch, als die Jünger in Jerusalem waren. Da war die ganze Welt. Alle wollten an diesem Fest teilnehmen. Alle Juden wollten mit dabei sein. Und so, das ist die Situation. Sie sitzen da unter sich, das große Fest in der Stadt rund um sie herum. Und dann passiert's. Die Verheißung wird wahr. Gott ist präsent in ihrem Raum, aber auch in der Stadt. Und wie war das? Der Text, den wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Vers 1 bis 13, sagt es so, dass Gott präsent war wie ein Wind, ein starker Wind. Und dass er gekommen ist wie Feuer, Zungen von Feuer, die sich auf die Menschen verteilt hat. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Ich habe schon Fantasie, aber das muss schon speziell gewesen sein. Aber der Punkt ist nicht die, ob die Flamme jetzt mehr blau wie eine Gasflamme oder schön warm wie eine Kerzenflamme oder vielleicht eine völlig andere Flamme, ob der Wind jetzt speziell tornadomäßig war oder einfach so gewittermäßig. Auf jeden Fall, diese Leute haben verstanden, hier ist Gott. Gott ist präsent. Ob das jetzt auf die oder auf eine andere Art ist. Der Text sagt, es war wie. Es ist in diesem Sinne nicht so wichtig, wie das genau war, sondern die Tatsache, dass die Menschen, alle Menschen verstanden haben, Gott ist präsent. Und ich glaube, wenn wir so da sitzen und vielleicht auch enttäuscht, entmutigt, kraftlos sind, dann zu erfahren, Gott ist da, dann passiert etwas in uns. dann wissen wir, es ist nicht unsere Kraft, die neuen Auftrieb gibt, sondern seine Präsenz gibt uns die Kraft, um wieder aufzustehen, um vorwärts zu gehen. Und so kommt Bewegung hinein. Und deswegen gebe ich dem Text, den wir jetzt lesen werden, den Titel Gottes Geist befähigt. Es kann sein, dass wir da sitzen und nicht wissen, was wir tun sollen, nicht wissen, wo es lang geht, keine Kraft haben, aber wir können darauf vertrauen, dass wenn Gott da ist, in unserem Leben ist, aktiv wird, dann werden wir befähigt sein. Dann kann etwas passieren, was wir vielleicht noch nie gesehen haben, was wir noch nie erlebt haben, was wir uns noch nicht so vorstellen konnten. So bitte ich jetzt Remo, den Text mit uns zu lesen. Wir lesen hier aus der neuen Genfer Übersetzung.
Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel her einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos, riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Papylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie.
Vielen Dank. Gerne würde ich zwei, drei Stimmen von eure Seite hören. Was ist euer Eindruck nach dieser Textlesung? Was kommt an? Was fühlst du oder was bewegt dich? Bitte schön. Ja. Schwierig einzuordnen, aber es ist eine Realität. Genau, Babylonien, Sprachenverwirrung. Hier geschieht das Gegenteil. Alle sprechen und die alle verstehen. Und in der Muttersprache, Dialekt, oder? Es ist auch interessant, also hier steht, das sind doch alles Galiläer. Also das ist eher abschätzig gemeint, nicht? Also die haben einen starken Dialekt, so wie Innerschweizer Urner Dialekt. Verstehst du nicht? Also, manchmal waren diese Galiläer gebeten, nicht die Textlesung zu machen. So wie ich habe gebeten, dass jemand professionell den Text liest, so dass man das versteht. Also die haben gesagt, die Galiläer, die haben so einen starken Dialekt, das versteht man gar nicht. Also ihr solltet nicht den Text lesen, das sollte in der Schriftsprache sein, das sollte besser sein, nicht? Also die abschätzig, aber das sind doch Galiläer, wieso verstehen wir die? So. Vielleicht noch jemand? Bitteschön. Möchtest du gerne Feuer oder einen starken Wind, Tornado? Oder nein, verstehen vielleicht eher. Oder sprechen. Das würde mir auch gefallen. Also Italienisch ohne zu schwitzen lernen. Nein, bitte.
Ja, einfach auch erfüllt sein, mehr mit dem Heiligen
Ja. Voll Heiligen Geistes. Ja. Gut, ich muss sagen, also ich möchte nicht das Ganze herunterspielen, aber es ist tatsächlich einmal so geschehen. Ja, ich möchte auch gerne das Meer öffnen. Es ist einmal geschehen. Ja. Aber voll von Heiligen Geistes, es freut mich zu hören, ich möchte auch gerne voll Heiligen Geistes sein. Das möchte ich auch, ja. Noch jemand? Jawohl, letzte. Jawohl. Ja. Man kann es nicht erklären, es muss süßer Wein sein. Irgendwie, also, es ist ja wirklich spöttisch. Ja gut, süßer Wein, also vielleicht haben Sie mehr Erfahrungen mit Alkohol als mit dem Heiligen Geist, nicht? Ja, also natürlich, dieser Text, was da passiert ist, ist wirklich einmalig, sehr besonders, aber auch inspirierend für uns. Vielleicht werden wir es nicht genauso erleben, aber voll Heiligen Geistes möchten wir auch sein. Das ist auch unser Wunsch. Aber was wird geschehen, wenn wir voll Heiligen Geistes sind? Wein trinken oder voll Heiligen Geistes, nicht? Was wird geschehen? Also ich habe hier einige Sachen zusammengetragen. Das erste ist, da kommt Mut auf. Ich sehe, diese Jünger waren zwar gehorsam und waren ein bisschen zurückgezogen und so, aber es war auch, wenn man andere Texte liest, auch Entmutigung da. Auch irgendwie, es war nicht nur ein Warten und so, wir sind schon bereit, es ist alles so okay. Es war schon auch ein bisschen, sie waren auch ein bisschen verwirrt. Aber jetzt kommt Mut auf. Gott erfüllt das verheißene Wort und sie spüren es. Sie erleben es. Sie wissen genau, jetzt geht's los. Jetzt wird das geschehen, was Jesus vor kurzem, fast 2 Monaten gesagt hat. Und so, wenn ich 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 lese, sehe ich, das ist eigentlich eine Charakteristik des Geistes Gottes, dass wir mutig werden. Er sagt hier, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also Gottes Geist bewegt etwas in uns, generiert etwas in uns und das ist nicht so Mutlosigkeit oder Negativität, sondern Mut, um den nächsten Schritt zu machen, um vorwärts zu gehen. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Also, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr etwas erleben. In euch wird etwas geschehen. Also es, nicht nur um sie herum, also das war der Wind, das war die Feuerzungen und so weiter. Aber wenn er auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Also Jesus hat das schon klar definiert, was in uns geschehen wird, wenn Gottes Geist präsent ist. Wenn er Platz hat in uns, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Also, wenn es jetzt wieder mal passiert, dass wir voll Heiligen Geistes sind, nicht? Wie wir das auch wünschen, könnte es sein, dass ich Mut bekomme, um auf jemanden zuzugehen, um jemanden zu konfrontieren, um über meinen eigenen Schatten zu springen. Ich habe vorher so scherzeshalber gesagt, dass ich lieber mit den Kühen gesprochen habe, aber es war tatsächlich so. Ich habe Drogen konsumiert, um irgendwie meine Scham und meine Angst zu überwinden. Dann kam Gottes Geist in mich. Und dann hat er mir immer wieder geholfen. Und ich kann euch sagen, das passiert heute noch. Und leider muss ich euch sagen, ich habe trotz allem nicht jeden Tag diesen Mut. Manchmal spüre ich, eigentlich jetzt wäre es dran, einen Schritt vorwärts zu machen, mein Herz zu öffnen und sagen, ich sehe das, ich spüre das, es ist so. Ich habe den Mut nicht, mich zu öffnen, um eine Person zu konfrontieren. Das passiert. Das ist zwar nicht lobenswert, aber das zeigt, dass es wirklich Gottes Arbeit ist in mir, wenn es passiert. So, das kann sein, dass das bei dir ähnlich ist. Gott sagt dir, du sollst dies oder jenes tun oder du sollst irgendwie aktiv werden, vielleicht etwas, das du gewöhnlich nicht machst und du bist im Clinch. Du musst überlegen, überwinde ich mich selber oder nicht? Hat das jemand schon so erlebt? Ja. Und dann, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber ist das nicht wunderbar, so eigentlich im Alltag, in gewöhnlichen Lebenssituationen, führt uns Gott, bewegt uns Gott, begegnet Gott durch uns jemanden, konfrontiert eine Person. Es ist, für mich ist das faszinierend. Und so ist das Evangelium zu uns gekommen. Ich bin überzeugt, dass über all die Generationen immer wieder Menschen voll Heiligen Geistes über den eigenen Schatten springen mussten, um das Evangelium in die heutige Zeit hineinzubringen, um das Evangelium hierher zu bringen. Gott hat Menschen gebraucht, die waren vielleicht gar nicht so mutig, aber er hat sie ermutigt, einen Schritt weiter zu tun. Und ich glaube, das ist schon bemerkenswert. Also natürlich möchten wir Pfingsten so erleben, wie es geschrieben ist, nicht? Also mit allem Theatralischen, allem, mit allen Effekten, nicht? Aber wenn wir über unseren Schatten hinaus treten können und Gott gehorsam sind, wenn es uns etwas kostet und es klingt trotzdem, trotz unserer Unbeholfenheit und so weiter, bin ich überzeugt, da ist Gott am Werk. Das sieht zwar nicht so fantastisch aus, aber ich weiß es ganz genau. In meinem Herzen weiß ich ganz genau. Gott hat das, hat mich bewegt. Das war nicht mein Mut. Das war nicht meine Klugheit oder mein... Gott hat es so geschenkt. Es hat geklappt. Heute hat es wieder geklappt. Vielleicht klappt es morgen auch. Ist nicht garantiert, aber es kann wieder klappen. Gottes Geist wirkt. So werden Grenzen überwunden und man spricht von Jesus. Eine andere Frage. Gibt es hier jemanden, der einfach so über Jesus spricht, ohne irgendeine Motivation? Mit jemandem, der nichts, mit einem Moslem zum Beispiel oder einem Atheisten oder agnostischer Person oder so. Gibt es jemanden, der das einfach so automatisch macht? Also kannst du die Hand hochhalten? Das wäre zu deiner Ehre dann. Normalerweise geschieht es nicht. Also ich kenne das nicht. Es ist Gottes Geist. Mut durch Gottes Gegenwart in unserem Leben. Ich finde das noch ein wichtiger Punkt. Weil ich habe den Eindruck, wir sollten diese ganze Pfingsten nicht so hoch zu spielen, dass es einfach ein Fest ist. Sondern das gehört zu unserem Alltag. Pfingsten gehört zu unserem Alltag. Ein zweiter Punkt ist, die Kommunikation funktioniert in einer exzellenten Art und Weise. Wir haben im Text gelesen, dass sie sich verstanden haben. Also Personen haben gesprochen, auch in einer anderen Sprache, in einem anderen Dialekt. Also Dialekt ist eigentlich die Herzenssprache. Also Gott hat sich da die Mühe genommen, die Menschen so zu verändern, dass sie direkt ins Herz sprechen konnten. Also sie haben sich nicht nur verstanden, sondern sie haben sich gegenseitig in ihrer Muttersprache verstanden. Das ist speziell. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Also wenn du alleine mit Gott bist, in deinem Kämmerlein und so, ich weiß nicht, ob du in einer Fremdsprache betest. Also zum Beispiel, wenn ich Englisch gelernt habe, oder ich in meinem Fall zum Beispiel Italienisch, Also wenn ich ganz für mich alleine bin, kann es sein, dass ich auf Mundart spreche. Auch wenn ich in Italien lebe und den ganzen Tag nur Italienisch rede, höre und so weiter. Aber ich teile mein Herz mit Gott und ich möchte es in meiner Muttersprache machen. Das ist etwas, das mein Herz auf eine andere Art trifft. Versteht ihr mich? So gibt es Gebetsgemeinschaften, da sind verschiedene Nationen und du hörst Personen in ihrer Muttersprache beten. Und ich denke, das ist etwas Schönes. Das ist wunderbar, weil jemand sein Herz Gott gegenüber öffnet, so wie es aus ihm herauskommt. Echt. Und das ist da passiert. Treffende Worte. Im Dialekt haben sie gesprochen. Einfach und richtig. Also, sie konnten sprechen und die anderen konnten es verstehen. Zwei Wunder eigentlich. So sehen wir auch in Markus 13 zum Beispiel, hat Jesus seine Jünger schon darauf vorbereitet, hat gesagt, wenn es dann hart auf hart geht, also er spricht hier eigentlich von einer Situation, in der Verfolgung herrscht, hat er ihnen Mut gemacht und hat gesagt, wenn es so ist, wenn ihr zur Verantwortung gezogen werdet und ihr nicht mehr wisst, also wie kann ich mich da herausreden, herausretten, also was soll ich dann sagen, hat er gesagt, keine Angst, Gott wird durch dich sprechen. Gott wird dir beistehen in diesem Moment. So sagt er, wenn es soweit ist, also Verfolgung und das könnte dir das Leben kosten und so weiter, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Ich glaube, das ist eine gute Zusage auch für mich. Wenn ich dann wieder in diese Situation bin, wo ich sage, eigentlich möchte Gott, dass ich jetzt einen Schritt vorwärts mache, aber ich sage, ja, ich könnte zwar den ersten Satz, weiß ich schon, was ich sagen will, aber wie das enden wird, weiß ich nicht. Soll ich es riskieren? Dann hilft mir dieser Vers. Er sagt, mach dir keine Sorgen. Gott wird deine Gedanken, deine Worte so leiten, dass die Menschen nicht nur den ersten Satz hören, sondern dass du auch am Schluss ankommst. Es wird dann, sondern der Heilige Geist wird reden. Deswegen kann ich auch mal ein Gespräch anfangen, ohne alles unter Kontrolle zu haben. Das ist eine Verheißung für mich. Das gibt mir Mut. Der Heilige Geist spricht, dann ist alles klar, aber einige sind schon ziemlich perplex. Also was soll das? Sie verstehen alles, aber sie verstehen das Ganze nicht. So ist es auch in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37 und 38. Da ist Petrus am Werk. Vielleicht war er auch so herausgefordert und hat angefangen mit seiner Predigt und so weiter. Eigentlich eine sehr einfache Predigt. Also vielleicht wäre es besser, wenn ich seine Predigt auswendig lernen würde, weil er ist viel kürzer als ich und kommt auf den Punkt und es passiert etwas. Nur so funktioniert es nicht. Aber was da geschehen ist, also was hat Petrus eigentlich gesagt? Das ist ja genau nach dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, gehen sie raus. Und Petrus und wahrscheinlich alle anderen haben auch gepredigt. Und Petrus, was sagt er eigentlich? Also er konfrontiert diese Juden aus aller Welt mit einer Tatsache, die ist haarsträubend. Er sagt ihnen auf gut Deutsch, ihr habt den Messias umgebracht. Der Einzige, der euch in eurer misslichen Lage noch retten konnte, ist tot. Und ihr seid dafür verantwortlich. Oh, was ist das? Wir lesen im Text, dass sie zutiefst betroffen waren. Das verstehe ich. Den einzigen Hoffnungsträger hast du umgebracht. Und jetzt? Du hast keine Hoffnung mehr. Es ist aus. Und du bist dafür verantwortlich. Nein, nicht du, er. Aber sie waren zutiefst betroffen. Also zu Recht. Ich denke, wenn wir herausfinden, dass wir es richtig vermasselt haben und die einzige Chance, die wir überhaupt noch in unserem Leben hatten, ist nicht mehr da, also dann sind wir auch zutiefst betroffen. Und so war es da. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun? liebe Brüder, formell, ne, liebe Brüder, fragten sie ihn und die Apostel und die anderen Apostel. Und Petrus gibt eine Antwort. Er sagt, es gibt eine Möglichkeit, eine Möglichkeit. Du kannst deine Gesinnung verändern, umkehren und Gott wird dir Gnade geben, Gott wird dir ein neues Leben geben. Und das reicht. Mehr braucht es nicht. Es ist so einfach, das Evangelium ist so einfach. Aber zuerst muss Gott das Herz treffen, zutiefst erschüttert werden und sagen, ich kann mich nicht retten, da komme ich nicht raus. Gibt es jemanden, der mich retten wird? Und dann kannst du sagen, jawohl, er heißt Jesus Christus. Er kann jeden retten, jede retten. Es gibt keine Situation, die so hoffnungslos ist, dass Gott da nicht mehr eingreifen kann. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich lebe für diese Nachricht. Sie hat mich getroffen. Sie hat mein Leben verändert. Und ich muss nicht irgendetwas so auswendig lernen oder so. Ich kann ganz einfach von meinem Leben erzählen. Ich kann sagen, ich war, als hätte ich fast ein schlimmes Wort gesagt. Ich war halt so, wie man nicht sein sollte. Aber Gott hat trotzdem etwas daraus gemacht. Und ich bin heute noch hier. Ich bin kein Held, aber Gott ist ein Held, der dein Leben berühren kann. Und wenn es geschieht, werde ich gerne dich begleiten. Was soll ich tun, ist deine Frage. Ich sage, du kannst dich bekehren. Du kannst neu anfangen. Ist das eine gute Nachricht? Wieso sollte ich diese Nachricht nicht weitergeben? Wieso sollte ich mein Leben nicht auf diese Karte setzen und sagen, alles andere ist zweit- oder drittklassig, interessiert mich weniger als das? Warum sollte ich das nicht tun? Weil ich Angst habe? Weil ich nicht Italienisch kann? Weil ich gerne mit Kühen spreche? Warum sollte ich es tun? Gottes Geist bewegt uns und macht uns klar, was wirklich wichtig ist im Leben, ist so essentiell wichtig ist, ist manchmal so einfach. Aber wir haben es nicht im Griff. Es ist sein Werk. Und wir müssen irgendwie, irgendwoher den Mut bekommen, um über unseren eigenen Schatten zu springen. Weil sonst kommt das Ganze gar nicht in Gang. Sonst wird Gott nicht durch uns handeln. Und da haben sich 3000 Personen bekehrt. Also, ja, habe ich jetzt noch nie erlebt, weiß nicht. Vielleicht bin ich nicht voll Heiligen Geistes. Nein, ich glaube es nicht, aber es war schon sehr speziell. Aber die ganze Welt, die da versammelt war, hat verstanden. Und sie haben Gottes Wirken erlebt. Und das können wir auch in unserem kleinen Business, in unserer Familie und so weiter. Da, wo wir sind. Gott kann Gewaltiges tun. Und wenn ein Herz verändert wird, ist Gewaltiges geschehen. Auch wenn keine Feuerzungen da sind, auch wenn kein Sturm angesagt ist, wenn jemand zum Glauben kommt, ist ein Wunder geschehen. Ist das wahr? Wer ist einverstanden damit? Es ist ein Wunder. Es ist Gottes Wunder. Und wir staunen nur, es ist wieder passiert. Und wenn es auch nur einmal in deinem Leben passiert, du wirst es nie mehr vergessen. Wenn du Geburtshelfer sein kannst oder irgendwie involviert warst. Ich kann mich erinnern, als ich als Zeltdiakon arbeitete, ich bin im Zelt zur Welt gekommen, ja, zum zweiten Mal geboren, nicht? Und ich habe mich gefragt, ja, was soll ich jetzt tun? Da hat jemand gesagt, ja, du hast erlebt, Zeltevangelisation funktioniert. Warum? Mach doch Zeltdiakon. Ich habe gesagt, jawohl, ich mache Zeltdiakon. Was habe ich da gemacht? Ich war nicht der Prediger, ich war zwar da, aber meine Aufgabe war WC putzen, Stühle richtig wieder hinstellen, abstauben, Tontechnik und so weiter. Arbeiten, die ein Bauer ganz gut machen kann. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich jeden Abend war, wenn jemand zum Glauben gekommen ist. Ich habe gesagt, das ist Leben. Alles andere, Drogen und so weiter, war auch nicht schlecht, aber das ist ein anderes Leben. Ich war nicht die Person im Zentrum. Ich war an der Regie, ich saß da hinten und ehrlich gesagt, ich fühle mich besser, wenn ich auf der Seite bin als hier. Aber ich bin hier, weil Gott es will. Sonst würde ich gerne auch mithelfen, ich wäre gerne auch Bild und Ton, Technik und so, ich würde das auch gerne machen. Aber jeder soll seine Arbeit tun. Also ich danke für die Regie und alles. Also nur zum Sagen, also wenn Gott handelt, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn du nur irgendwie mit ansehen kannst, wie Gott Herzen verändert, dann bist du glücklich. Dann hast du Wunder gesehen und du dankst Gott dafür. So kann es sein, dass jemand startet und nicht weiß, wie es aufhören soll. Aber wenn wir nur ein Beispiel nehmen, hast du ein Hobby? Hast du eine Leidenschaft? Es könnte sein, wenn wir in Italien sind, zum Beispiel kochen, nicht? Könnte ein Hobby sein, ist eine Leidenschaft. Italiener investieren Stunden, Kräfte, Gelder, unglaublich für uns Schweizer, also vor allem für mich ist es unglaublich, also was die investieren, um eine gute Salsa zu machen und so weiter. Sag, ja, Mann, Mann. Aber es ist wie ein Hobby, ihr Herz schlägt dafür, nicht? Jetzt weiß ich auch nicht, du hast vielleicht ein Hobby, ist Modelleisenbahn oder Formel 1 oder weiß auch nicht. Ist egal, oder wie sagt man, Lisme. Jetzt stell dir vor, jetzt plötzlich bist du in einer Gruppe und plötzlich beginnt jemand über das Thema zu sprechen, Lisme. Sagt, was? Die sprechen über das? Okay. Du wirst ein bisschen näher und so, sagst, ah, das verstehe ich, jawohl, ja, so und so. Plötzlich, du kommst langsam in Fahrt und sagst, hey, ich habe da auch was zu sagen, weil du bist mit dabei. Ich verstehe was davon und ihr habt das und dies und jenes gesagt, aber ihr habt dies noch vergessen und du gibst deinen Beitrag. Nicht? Kann passieren. Und es ist genau das Gleiche. Wenn du eine Bekehrung erlebt hast, wenn du Jesus erlebt hast, dann hast du nicht ein neues Hobby, sondern eine neue Passion, wie sagt man, Leidenschaft. Das hat dir niemand irgendwie so aufgeredet oder so. Das ist etwas, das in dir ist. Und du kannst mitreden und du willst deinen Beitrag geben. Das ist genau das Gleiche. Sie sprechen über die wunderbaren Werke Gottes. Wieso? Weil sie wissen, dass es wahr ist. Sie müssen das irgendwie sagen. Es passiert auch, dass jemand einen riesen Raubüberfall macht zum Beispiel, nicht? Und niemand weiß, wer es war. Sagt nur, wow, wie hat er das nur geschafft? Und dann hört er, die sprechen darüber und so weiter. Und irgendwann kommt es heraus. Er muss es irgendwie sagen, weißt du, dieser Typ da vor 10 Jahren, das war ich. Das ist so, wenn du irgendetwas Gewaltiges in deinem Herz trägst, kommt es irgendwann heraus. Kann 10 Jahre dauern, 20, 100 Jahre, irgendwann kommt es heraus. Und das ist das, was wir im Herzen tragen. Wenn wir Gott so erlebt haben, wenn wir Pfingsten erlebt haben, dann werden wir das irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Wir organisieren nur Gelegenheiten. Zum Beispiel Gemeinde, was ist das? Wir organisieren eine Gelegenheit, um unter uns auszutauschen. Sicher nicht, um eine langweilige Predigt zu hören, nicht? Also das ist nicht der Grund, du bist nicht deswegen hier. Aber weil wir austauschen möchten, weil wir uns mitteilen möchten, mithören möchten, nicht? So kann es geschehen, dass wir diese Gelegenheiten schaffen und manchmal auch nutzen können. Und das ist eigentlich unser Gebet, dass das passiert, dass Gott unter uns handelt und neuer Mut aufkommt. So, das Letzte, was ich noch sagen möchte, ein anderer Aspekt, wichtiger Aspekt, ist auch die Einheit. Wenn wir uns die Situation erklären, damals war in Jerusalem die ganze Welt, bekannte Welt, die Juden aus aller Welt sind da hingekommen und sie haben etwas gemeinsam erlebt. Und da wird die Gemeinde geboren. Es gibt keine Gemeinde im Alten Testament. Die Gemeinde wird in dem Moment geboren. Und die Gemeinde wird multikulturell geboren. Jetzt kann es sein, ich bin überzeugt, hier sind verschiedene Ethnien und so weiter. Kann es sein, also ich frage jetzt nicht, ob jemand die Hand hochhält und so, aber es kann sein, dass uns das manchmal stört. Wenn wir so als Solothurner zusammen sind, verstehen wir uns besser. Nicht? dann kommt der Urner und bringt alles ein bisschen durcheinander. Man versteht nicht richtig, vielleicht versteht man, aber er hat was anderes gemeint und man versteht sich trotzdem nicht und so weiter. Dann wird gekocht und da sind andere Gerüche, andere Gewürze und so weiter. Sag, was ist das für ein Gestank da? Was ist los? Nicht? Versteht ihr? Die Gemeinde ist multikulturell, aber wenn ich bei mir zu Hause, Inder zum Beispiel habe, dann riecht es nicht mehr so wie vorher. Und das kann mich stören. Also, was ich sagen möchte, ist, die Gemeinde ist global, multikulturell. Und das kann uns manchmal stören. Aber ich glaube, dass Gottes Geist uns hilft, über diese Barrieren hinaus zu wachsen und einfach elastischer zu sein. Und ich bin überzeugt, dass die Gemeinde multikulturell sein muss, damit wir es nicht nur so als solide Solothurner sehen, weil die Welt ist größer. Es gibt mehr. Es gibt andere Gerüche, es gibt andere Arten, wie man es macht oder nicht macht und so weiter. Und Gott hat ein großes Herz für die ganze Welt. Die Gemeinde soll ein großes Herz haben und soll diese Spannung nicht erleiden, sondern zulassen, leben, um weiter zu sein. Wir sind Weltmenschen. Die Gemeinde ist eine Weltgemeinde, auch wenn wir hier lokal sind und alles okay ist. So. Es kann uns nerven, aber Gottes Geist wird uns helfen, um zu sehen, was der Vorteil ist, wenn wir eben multikulturell sind. Und Christen sind eigentlich in der Gnade, in Christus selber einig. Nicht, weil wir die richtigen Rezepte haben, weil wir es richtig machen, weil hier die Technik so perfekt funktioniert oder weil alles andere so perfekt ist. Das ist nicht der Grund. Wir sind nicht hier, weil das Klima richtig ist oder und so weiter. Obwohl, dieser Raum hier gefällt mir sehr gut. Also Kompliment. Aber der Grund, der eigentliche Grund ist, wir sind Christen oder wollen uns Christus annähern. Das ist der Grund. Christus ist der Grund, dass wir hier sind. Und so war es auch, wenn sie Gemeinschaft hatten, ging es um die Apostellehre. Es ging um das Austauschen, um das Gemeinsame. Vielleicht gibt es noch Kaffee nachher. Das ist ein Grund, nicht? Dieses Zusammenleben, Austauschen und so weiter. Dann auch die Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, das Kreuz ans Zentrum zu stellen und das Gebet, Anbetung und füreinander beten, also Anteil geben und nehmen. Das ist der Grund der Gemeinde. Und das können wir auch mit Leuten erleben, die völlig anders sind als wir. So schließe ich mit diesem Beispiel ab. Also, Gottes Geist befähigt uns zu was? Macht uns mutiger, gibt uns die Gelegenheit und den Mut zu sprechen, um zu hören und auch zu verstehen und einigt uns. Jetzt, das ist Emanuela, seine nette Frau, sie kommt zum Glauben. Und sie sieht zwar ziemlich harmlos aus, aber sie ist ein Vulkan. Und das ist ihr Mann. Und jetzt ist sie zum Glauben gekommen und die sprudelt nur so. Also die hat jetzt so einen Mut, die hat keine Grenzen mehr. Also die muss einfach alles weitergeben und so weiter. Konfrontiert ihren Mann und er sagt, basta, basta. Er konnte nicht mehr. Und sie spricht und so, also Wahnsinn. Also die hat die erste Hälfte vom Pfingsten hat sie voll verstanden und ist dynamisch und aktiv und so weiter. Aber sie hat den anderen Teil, das Hören und das Einssein. Ich meine, verheiratet sein heißt eigentlich schon ziemlich eins sein, also zusammenleben und zwar nicht kämpfen, sondern gut zusammenleben. Sie hat das praktisch über Bord geworfen, um Jesus mitzuteilen. Versteht ihr, was ich meine? Sie hat fast eine Scheidung provoziert, voll Heiligen Geistes natürlich. Was möchte ich damit sagen? Also, sie sind nicht geschieden. Er hat sich auch noch nicht bekehrt, aber sie hat ein neues Gleichgewicht gefunden. Zum Glück, weil sie in eine Gemeinde integriert war. weil sie konfrontiert wurde, weil sie gestoppt wurde und ermutigt wurde, auch was anderes zu generieren. Und so, wir danken Gott. Also sie ist eine fantastische Frau. Die Ehe hält immer noch und sie hat immer noch das große Feuer, aber auf eine andere Art. Sie legt jetzt mehr Gewicht auf dies und jenes. Und das möchte ich sagen. Also wenn jetzt wirklich, wenn du heute den Heiligen Geist so erlebst wie die Jünger, nicht? Also voll Heiligen Geistes bist, kann es sein, dass komische Sachen passieren. Aber ich bitte dich, setze deine Ehe nicht aufs Spiel. Setze dein Leben nicht aufs Spiel. Sondern versuche, das im Ganzen zu sehen. So zum Beispiel, schon mutig sein, aber nicht zerstörerischen Mut. Schon sprechen, aber auch hören. Schon geradlinig vorausgehen, aber nicht vergessen, dass wir mit Menschen zu tun haben. Das sind keine Objekte. Wir können die nicht benutzen oder treten und machen, sondern wir sollen konstruktiv sein. Wir wollen Jesus mitteilen. Versteht man das? Sonst fange ich noch mal vorne an. Okay. Nein, ich schließe jetzt wirklich ab. Also, wenn Gottes Geist wirkt, passieren schon einige Sachen. Ich bringe hier nur drei Beispiele. Ein Verräter wird plötzlich zu einem treuen Zeugen. Und ich spreche von Petrus. Da ist schon was passiert, würde ich sagen. Da ist schon was passiert. Das ist schon erstaunlich. Jemand, der völlig unsicher ist, ist nun total überzeugt. Er hat keine Frage mehr. Das ist jetzt klar. Ich spreche von Thomas. Ein Gegner wird plötzlich ein Förderer des Christentums. Und ich spreche von Paulus. Also, wenn Gottes Geist wirkt, passiert etwas. Ich kann plötzlich ein bisschen anders sein. Ein bisschen mutiger, ein bisschen gesprächiger oder ein bisschen zurückhaltender und so weiter. Was es dann gerade braucht, Gott wird das schon gut machen. Und so ist es geschrieben in Lukas Kapitel 11, sagt Jesus, mach dir keine Sorgen. Also Gott ist gut, er wird dir das geben, was du wirklich brauchst. Vielleicht brauchst du nicht durchgeschüttelt zu werden mit einem Sturm, vielleicht hast du etwas anderes nötig. Gott wird dir das geben. Er wird dir Gottes Geist geben, so wie du es brauchst. Das, was dir fehlt, wird Gott dazu tun. So sagt er, wenn ihr als Eltern euren Kindern gute Sachen gebt, ihr, die ihr gar nicht so gut seid, aber es reicht schon für mich als Vater, mich zu bändigen, dass ich möchte meinen Kindern nur das Beste geben. Stelle ich mir das vor, was wird Gott tun? Er ist wirklich gut. Könnte es sein, dass er mir irgendetwas Falsches geben würde, nur weil ich falsch gebetet habe oder weil ich nicht würdig bin oder weil sonst irgendetwas nicht gut ist? Nein, es ist unmöglich, weil Gott ist gut. Wir haben als schlechte Personen gelernt, Gutes zu tun und wir sind diszipliniert. Unseren Kindern, in der Familie, in der Gesellschaft, wir sind diszipliniert. Gott ist gut. Wenn wir ihn bitten, uns Gottes Geist zu geben, wird er uns den guten Geist geben. Amen. Amen. Gott ist gut. Gottes Geist befähigt. Um was bete ich jetzt? Was ist dein Gebet jetzt? Und was werde ich in seinem Namen tun? Wo geht's lang? Wie werde ich mich weiter bewegen? Sind das Fragen, die man versteht? Ich hoffe und bete, dass wir diese Fragen bewegen. Amen.